Restaurantranglisten.de, der Podcast.
Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben für eine weitere Folge unseres Restaurantranglisten-Podcasts. Heute spreche ich mit Sebastian Finkbeiner, Hotelier in der Traube Tonbach. Guten Tag, Herr Finkbeiner.
Grüße Sie, Herr Buchner. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, man kann sagen, Sie und Ihr Bruder sind ja jetzt vielleicht gerade die neue Generation Finkbeiner und es findet ein Generationswechsel statt im Hause, in der Traube. Ist der sozusagen jetzt schon vollzogen oder ist er noch im Wandel?
Ja,
also hat sich Ihr Vater schon mehr zurückgezogen? Das wäre für mich interessant.
Natürlich ist da ein Wandel zu erkennen. Es ist aber ein Begleiten der Generationen. Mhm. Vor 11 Jahren sind mein Bruder und ich nach den Lehr- und Wanderjahren wieder zurückgekommen und in den elterlichen Betrieb. Und natürlich hat sich seitdem einiges getan und verändert. Aber es ist nach wie vor so, dass meine Eltern mit dem Betrieb sind, jeden Tag im Betrieb sind und die Familie doch die wichtigen Entscheidungen gemeinsam trifft. Aber es ist natürlich klar, dass jeder seinen Schwerpunkt hat, seine Aufgaben hat und es ist auch so viel zu tun. Immer noch, dass wir uns nicht auf die Füße treten.
Gerade in dieser Zeit natürlich, da kommen wir noch später dazu. Sie haben den Beruf ja auch, das Gastronomie von der Pike auf gelernt.
Jawohl, ich habe nach dem Abitur eine Kochlehre gemacht. Die habe ich in Wiesbaden gemacht, durfte dort auch noch dann im Nassauer Hof in die Ente vom Lehl im Gourmet-Restaurant, war also dort 2 Jahre, bin dann ins Restaurant Tandris nach München gegangen, zu Hans Haas, um dann auch die andere Seite kennenzulernen, habe dann die Front-Office-Arbeit gelernt, wollte ein bisschen raus, bin nach Irland für eine Sommersaison, also von März bis November. Bin dann ins Studium gegangen, dann nach, wie viele Jahre liegen dazwischen, 6 Jahren wieder mit meinem Bruder zusammengezogen in eine Studentenbude nach Bad Honnef, das ist bei Bonn, haben den Hotelbetriebswirt gemacht, haben einen Bachelor gemacht, den konnte man damals noch nicht in Deutschland machen, dann haben wir in Melbourne in Australien gemacht, danach bin ich dann nochmal nach Bangkok für etwas über ein Jahr, um ein bisschen Konzernhotellerie noch mitzukriegen in der Administration, Personalwesen und Financial Controlling mitzunehmen und dann ja von Bangkok direkt nach Tonbach mit kleinem Kulturschock im Januar bin ich zurückgekommen und das ist jetzt 11 Jahre her.
Dann ist ja quasi dieser Generationswechsel sozusagen jetzt schon noch ein längerer Prozess, aber es ist natürlich klar, dass man in so einem Familienbetrieb sowas nicht von 0 auf 100 macht, wenn es nicht sein muss, wie es ja auch manchmal vorkommt. Ne? Welches sind Ihre Aufgaben genau im Haus?
Ja, also hier in der Traube ist meine Aufgabe, das Personalwesen jetzt momentan natürlich stark im Fokus, weil sozusagen bei unserer Branche dort gerade auch wirklich am meisten zu tun ist, gute Mitarbeiter ins Haus zu binden, auch den Beruf in der Hotellerie-Gastronomie zu modernisieren. Das ist sehr viel Kraft, die es da eben schluckt. Zum Beispiel die Arbeitszeiten anzupassen, dass wir dort auf ein wirklich normales Level kommen. Wir schreiben schon Überstunden auf, sage ich mal, mit einer Chipkarte, also nicht händisch, sondern wirklich gesteuert und kontrolliert zentral, jetzt schon im 7. Jahr, da waren wir einer der ersten. Aber wir versuchen eben auch wirklich die Arbeitszeiten dort einzuhalten und diesen Beruf Stück für Stück zu modernisieren, attraktiver zu machen. Aber meine persönlichen Aufgaben sind eben hauptsächlich die Operative hier in der Traube Tonbach, die Service, die Abende zu überblicken und ja, zu gucken, dass es eben den Gästen gut geht, am Gast zu sein. Und eben ja unsere langjährigen Stammgäste auch ins Gespräch zu bekommen. Ja. Die Traube an sich ist ja die Traube Group geworden. Wir haben uns in den letzten 11 Jahren, seitdem wir da sind, auch weiterentwickelt. Da sind weitere Betriebe dazugekommen. Auch da mussten wir natürlich eine gewisse Einteilung vornehmen. Mein Bruder Matthias kümmert sich außen um das Schlosshotel Morepot bei Ludwigsburg, wo wir mit dem Herzog von Württemberg auf seiner Domäne ein Hotel mit 80 Doppelzimmern, mit einem Fokus auf Geschäftsreisen und Konferenzen betreiben dürfen. Er kümmert sich auch um das Schloss Meersburg, was wir vom Land Baden-Württemberg gepachtet haben. Wunderschön gelegen oberhalb des Ortskerns von Meersburg mit dem Blick auf den Bodensee und das Alpenpanorama hinten dran. Eine Event-Location ohne Übernachtungsmöglichkeiten, wo wir sehr viele Hochzeiten eben und Feierlichkeiten abhalten können. Und im Betrieb außen habe ich auch noch sozusagen ein Baby geboren. Betriebsgastronomie ist erstmal etwas, wo man sich vielleicht wundert, wie kann das zur Traube Thronbach passen. Wir haben dort ein ganz tolles Projekt gestartet. Ein IT-Unternehmen aus Stuttgart, was sehr viel Wert auf gutes Essen und Trinken und das sozusagen Wertschätzen seiner Mitarbeiter legt. Und dort betreiben wir eine Betriebsgastronomie, wo wir aber auf zwei Ebenen eigentlich die Qualität der Traube Thronbach für so viele Gäste zum Mittagessen abliefern können. Und zwar die Ebenen sind einmal die Produktionstiefe. Wir verzichten dort gänzlich auf Convenience-Produkte, machen alles selber, Soßen, Suppen, Fonds vom Knochen an. Also all diese Dinge, die sonst in einer Kantine mit einer Schere sozusagen bearbeitet werden, werden bei uns noch klassisch mit dem Messer bearbeitet. Das ist wirklich ein tolles Geschäft. Und auf der zweiten Ebene ist es auch der Produkteinkauf, den wir dort machen. Auch da ist die Betriebsgastronomie natürlich ein schwieriges Feld, weil dort sehr, sehr auf Preis und auf Zehntel Cent geachtet wird. Und wir da einen Partner haben, der sagt, nein, billig, 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 das ist einfach nur ungesund. Und gibt's ja den alten Spruch von, dass die Gesundheit nicht durch die Apotheke, sondern durch die Küche kommt. Ja. Und das können wir dort wirklich leben mit frischen Produkten, wirklich tolles zaubern und dann für so viele Gäste, also zu Nicht-Corona-Zeiten haben wir bis 1500 Mittagessen dort jeden Tag. Und auch dieses Segment wächst auch am stärksten bei uns in der Traube Group. Wir werden in den nächsten anderthalb Jahren drei weitere Standorte eröffnen. In Regensburg, wir werden in Karlsruhe im Frühjahr 22 einen Standort eröffnen. Und nächstes Jahr im Herbst werden wir auch in Stuttgart ein zweites Unternehmen dort eben gründen und freuen wir uns drauf. Aber wie gesagt, meine Hauptaufgabe ist hier in der Traube Thronbach die operative.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es jetzt in einem Betrieb sozusagen die Kantine oder?
Ja, es ist also keine öffentliche Betriebskantine. Es ist eine Kantine, die für die Mitarbeiter dieser IT-Firma gedacht ist. Und das hört sich ja im ersten Moment an, was soll das bringen? Aber es ist eine unglaubliche Wertschätzung dem Mitarbeiter dort gegenüber. Und es ist auch nach jetzt 5 Jahren Erfahrung, die wir dort haben und auch die Firma Erfahrung mit uns gemacht hat, für sie eine Rechnung, die aufgeht. Man kann das so vergleichen, wir sind im Wareneinsatz, was in der Betriebsgastronomie auf die Menge sehr, sehr viel ist, ungefähr 2 Euro, 2,50 Euro teurer wie eine sonst gute Kantine und muss natürlich auch im Personalwesen mit mehr Mitarbeitern die frische Küche machen, wie eben Convenience-Produkte, kommt ungefähr auch nochmal 1,50 Euro pro Essen als mehr Personalkosten dazu, dann bin ich bei 4 Euro sozusagen, was der Betrieb mehr an eine Traube Thronbach zahlen muss für ein Essen wie an einen anderen Caterer. Aber bei 220 Arbeitstagen komme ich im Jahr pro Mitarbeiter auf 880 Euro, was in der IT-Branche bei 14 Monatsgehältern und auch in einem Ballungszentrum in Stuttgart, wo höhere Gehälter bezahlt werden, gar nicht so ins Gewicht fällt. Aber der Gast, der Mitarbeiter, der fühlt sich wirklich gewertschätzt. Ja. Und laut Kunde geht die Rechnung für die gut auf.
Also unbedingt, denn wenn man immer hört, wie schlecht zum Beispiel in Kantinen gegessen wird und die Currywurst sozusagen der wichtigste Event der Woche ist, das kann natürlich also für die Mehrheit der Mitarbeiter wahrscheinlich nicht immer die Erfüllung sein, denn immer mehr werden sich ja auch vegetarisch ernähren mittlerweile, auch vielleicht sogar vegan. Also man muss da schon was bieten und da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich das rechnet, weil einfach die Mitarbeiter da einen Mehrwert haben. Ja,
ist auch ein Gesundheitsfaktor für die Firma, die eben auf lange Sicht ihren Mitarbeitern die Gesundheit eben auch unterstützen möchte. Und es ist natürlich auch eine tolle Personalwerbung für die, weil es gibt keine Branche ohne Fachkräftemangel und wir haben es geschafft, in den wichtigsten sozusagen Kantinen-Rankings auch die Nummer eins in dieser Branche zu erobern. Also wir sind jetzt, alle zwei Jahre wird vom Food and Health Institute das Ranking gemacht, das ist sozusagen der wichtigste Kantinenpreis eigentlich. Und wir haben es in der Kategorie Genuss jetzt in den dreimalen, wo wir dabei sind, in unserer Größenordnung dreimal auf Platz 1 in ganz Deutschland geschafft. Ist für die ein wirklich tolles Personalmarketing dann auch.
Ja. Ja, es ist ja eine denkbar spannende Zeit für Gastronomen. Umso besser natürlich, wenn man auf mehreren Beinen steht. Es gab auch jetzt speziell für Sie hier in Baiersbronn, in Thonbach, einige Zäsuren, wenn ich das so sagen darf, in den letzten 1 bis 2 Jahren. Denn für Sie einschneidendes Ereignis war natürlich der Brand des Stammhauses im Januar 2020. Wie kam es eigentlich dazu? Man hat gelesen, Kurzschluss oder was? Das sind ja dann Meldungen, die relativ schnell kamen. Gibt es da noch weitere Erkenntnisse oder ist es wirklich einfach geschuldet, dass das Haus natürlich ein gewisses Alter hatte?
Ja, ja, es ist, wie gesagt, unser Stammhaus, unsere Urkeimzelle, unsere Quelle sozusagen, alles Tuns hier, was dort verbrannt ist. Und ja, es war der 6. Januar, am frühen Morgen um 3 Uhr ging mein Handy, was an die Brandmeldeanlage angeschlossen ist. Ich habe der Feuerwehr noch die Türen alle ums Haus rum aufgemacht. Man hat einen Innenangriff versucht sozusagen, aber es war schnell klar, was auch vor in den ganzen Brandbeschauungen mit den Kreisbrandmeistern klar war, diese Holzkonstruktion, wenn sie brennt, man kann es nur kontrollieren, das kann man nicht löschen. Und deswegen, ja, ist es eben auch komplett abgebrannt. Und wir wissen, dass es in einer Zwischenwand ausgebrochen. Dort sind die Feuermelder als erstes losgegangen. Dort liegen einige Kabel verlegt. Aber was es genau war, das konnte man nicht rauskriegen. Es hat 70 Stunden lang an dieser Stelle eben gebrannt. 180 Feuerwehrleute waren am Ende da. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe ist am Ende mit der 4. Drehleiter vorgefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oder für uns ist es eigentlich auch gut so, dass wir nicht genau wissen, was es gewesen ist. Weil wenn uns jetzt ein Ermittler sagt, dieser Toaster für 50 Euro hat dieses Feuer verursacht, ich glaube, damit wären wir nicht glücklicher. Also wir sind mit dem Wissensstand so, wir haben uns damit abgefunden und unseren Frieden gefunden. Und ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass niemandem was passiert ist. Ja.
Was fühlt man da? Standen Sie mit Ihrer ganzen Familie dann vor dem Scherbenhaufen oder noch brennenden Scherbenhaufen?
Noch, das hat, wie gesagt, 70 Stunden gebrannt. Und die Feuer wurde erstmal immer größer, immer größer, immer größer. Die Familie stand vor dem Haus, die langjährigen Mitarbeiter, es ging ja wie ein Lauffeuer durchs ganze Tal, durch den ganzen Ort. International hat es natürlich schon seine Wellen geschlagen. Ich habe erst am Nachmittag des Sonntages das erste Mal aufs Handy geguckt. Da waren 120 WhatsApp-Meldungen bei mir auf dem Telefon. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Kontakte habe, aber das war unglaublich. Die Mitarbeiter sind hergeeilt. Stefan Gass, weiß ich, ist mir noch ganz präsent, der auf uns zugerannt ist. Und es konnte keiner glauben, was da passiert. Ja, es war wirklich, wirklich ein Schock. Auf der anderen Seite war jedem im Hinterkopf klar, und bevor es das erste Mal gesagt wurde, wusste es jeder, wir bauen das wieder auf. Da hat es also wirklich noch richtig gebrannt. Da war das, man hat sich das gegenseitig gesagt. Ja.
Genau, also es war auch sehr schnell klar und auch wurde kommuniziert, wir machen natürlich weiter und man nimmt es auch quasi vielleicht auch ein bisschen als Neuanfang. Man hat ja die Chance, jetzt ein altes Haus auch mal von Grund auf neu sozusagen zu strukturieren. Wie geht der Bau voran?
Wir sind sehr, sehr zuversichtlich. Also werden natürlich immer gefragt. Das ist natürlich auch nicht nur für die Gastronomie eine schwierige Zeit, auch für die Baubranche hat ihre Schwierigkeiten. Materialmangel, Arbeitskräftemangel, das ist natürlich alles etwas. Aber ich muss sagen, toi, 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 wir sind sehr gut im Zeitplan. Wir wollen im März fertig sein, sodass wir am 8. April dann auch eröffnen können. Haben den Zeitplan nach wie vor noch im Griff. Also der Architekt ist noch sehr zuversichtlich. Nachträge gab es im Material natürlich. Das geht zurzeit gar nicht ohne, aber wir machen das auch, um fertig zu werden. Aber ein Erfolgsrezept hierfür ist eben, wir arbeiten mit regionalen Partnern zusammen. Ungefähr 80% der Bausumme des kompletten inklusive aller Spezialteile kommt aus der Region. Also die Fahrstühle kommen aus Tübingen, der Küchenbauer kommt aus Baden, der Rohbauer, der kommt aus Bühl bei Baden-Baden, weil es eben so einen großen nicht in Baiersbronn gibt. Und sonst ist alles andere hier aus dem Ort. Der Elektriker ist bei uns jetzt in der dritten Generation tätig. Auch der Maler, das ist für uns ganz, ganz wichtig, um eben da das totale Commitment eben zu haben auf der Baustelle, dass es eben wirklich weitergeht, dass Probleme auch wirklich sehr engagiert gelöst werden. Und dann ist es so, wenn es mal steht, in einem Hotel, wann geht was kaputt? Am Heiligabend um 20.15 Uhr zur Primetime oder am 1. Januar morgens um 7 Uhr, und da brauche ich natürlich eine Handynummer, die ich anrufen kann, und keine Hotline. Also von dem her, das ist aber sicher jetzt ein Grund, warum wir so gut im Zeitplan liegen.
Wie plant man das? Also überlegt man, erweitern wir noch um Zimmer oder sowas? Oder ist es dann einfach ganz klar, nein, wir machen hier nur unsere Top-Gastronomie rein und tut die Wege zum Beispiel verkürzen, einfach das Gebäude so optimieren, dass es, dass der Gast natürlich auch spürt, hier ist, hat sich noch was getan. Und auch die Mitarbeiter natürlich vielleicht weniger laufen müssen, keine Ahnung.
Ja, das steht im Mittelpunkt. Also ganz klar ist, uns ist da unten ein Stück Erinnerung und Historie verbrannt, die nie wieder zurückkommen. Das ist schmerzlich. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich fahrlässig, wenn wir die Chance, die sich auf der grünen Wiese eben ergibt, nicht nutzen würden. Und so war uns klar, die Traube Tonbach als Strategie oder als Philosophie, das ist die Philosophie des Hauses, geht nur mit der Spitzengastronomie. Dafür sind wir bekannt, das können wir und das wollen wir auch, das macht uns die Freude. Und deswegen war dort der ganz klare Fokus. Wir wissen, dass drüben waren vorher auch kein Hotelzimmer, also seit den 90er Jahren nicht mehr. Da war uns klar, wir wollen dort die Gastronomie des Hauses wirklich stärken. Und es ist wirklich ein Produktionshaus geworden, was eben noch 4 Restaurants hat. Also wir werden die Schwarzwaldstube an die alte Stelle setzen, die Köhlerstube an die alte Stelle, die Bauernstube an die alte Stelle, und unser Veranstaltungsraum, die Eichbergstube, wird auch wieder ihren Platz finden. Es wird eine Terrasse geben, eine Grillterrasse oder Sommerterrasse, die wir vorher wunderbar hatten mit diesem herrlichen Blick ins Tal. Zusätzlich kriegt die Köhlerstube noch eine eigene Terrasse fürs à la carte Geschäft, was uns immer gefehlt hat. Aber der größte Teil dieses Gebäude ist tatsächlich die Zentralisierung der Gastronomie vom ganzen Hotel. Eine zentrale Patisserie, eine zentrale Konditorei mit Öfen, wo wir auch unsere Brötchen in Zukunft selber machen. Wird einen Schokoladenraum geben, der ist also auch heiß erwartet, was sich dahinter verbirgt bei den Mitarbeitern im Schokoladenraum. Eine zentrale Vorbereitungsküche fürs ganze Haus, wo wir oben die Halbpension, die Blockhütte, das Schwimmbadbistro unterstützen wollen, entlasten wollen, und natürlich ganz hochmoderne Küchen für die Restaurants. Also einfache Arbeitswege. Wir hatten vorher nur Treppen in diesem historischen Gebäude. Also jede Flasche Wein wurde vom Mitarbeiter oder mal 2, 3 gleichzeitig, aber die Flaschen wurden aus dem Keller geholt, Trepp auf, Trepp ab. Ich habe dort meine Ferienjobs gemacht. Da brauchen wir nicht mehr ins Fitnessstudio. Und jetzt haben wir 4 Fahrstühle im Haus verbaut. Einen für den Gast zentral, aber 3, um eben diese Arbeitswege zu minimieren und zu optimieren.
Ja, dann kam noch Corona dazu. Vielleicht mal die etwas ketzerische Frage. Im ersten Lockdown mussten ja alle schließen, alle Gastronomien, Hotels. Gastronomie, Tourismus wurde extrem natürlich in Mitleidenschaft gezogen, würde ich sagen. Aber vielleicht mal die ketzerische Frage: War es für Sie die Schließung dann weniger schlimm, weil Sie halt sowieso jetzt zumindest Ihre Gastronomie dann vielleicht in Ruhe weiterbauen konnten? Aber dann kam ja auch nach 2, 3 Monaten schon sowieso wieder Öffnungsperspektive. Aber trotzdem musste ja weiter Geld verdient werden. Also Hotel ging dann zum Glück auch wieder. Und sie haben ja dann auch schnell gesagt, wir machen hier dieses temporär, dass wir eine Lösung finden, wo wir Köhlerstube und Schwarzwaldstube unterbringen. Aber war das vielleicht ein bisschen vom Timing her gut?
Also vom Timing her, ja. Also ich kann es mal so formulieren. Erst 2 Jahre Corona und danach ein Brand mit 2,5 Jahren Wiederaufbau. Das ist die Frage, ob das ein Unternehmen aushält. gleichzeitig, wie gesagt, ja, als das Hotel zu war, konnten wir bauen. Wir konnten die Chance nutzen, dass unsere Chefküche, also oben Küchendirektor, der Herr Reit, der Herr Stolte, der Herr Michel und unsere Patisserie, der Seibert, damals wirklich ihre volle Energie mit in diese Planung eingeben konnten. Wir haben ja einen Kücheningenieur, ein Ingenieurbüro nur für die Küchenplanung zwischengeschalten, die komplette Fachplanung dann für den Küchenplaner mitmacht, um eben wirklich auf dem allerneuesten Stand der Technik zu sein. Also ein Ingenieurbüro, was sonst Großküchen für BMW, für die Automobilkonzerne macht, wo 4000 Mitarbeiter verpflegt werden, aber eben diese Arbeitsschritte dort wirklich detailliert durchgeplant werden, das war für uns eine riesen Hilfestellung. Aber eben ein Herr Michel konnte seine Küche wirklich ins Detail auf jeden Arbeitsschritt auslegen, konnte sagen, was beim Küchenblock wohin gehört, welches Regal wohin gehört. Diese Muße zu finden, über Tage und Wochen dort die Pläne zu optimieren, das ging natürlich nur dank des Lockdowns. Und ich denke, das wird man dann sehr stark merken, wenn wir mal in der operativen sind, dass jeder Handgriff einfach sitzt, weil er wirklich gut durchdacht ist. Da Ihre ketzerische Frage sozusagen sicher berechtigt, das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Auf der anderen Seite ist Corona für uns die eigentlich die schlimmere Katastrophe gewesen wie der Brand. Also nach einem Brand und die Pläne kommen auf den Tisch, dann gibt es viel zu tun, aber man weiß, was zu tun ist. Und bei Corona, man kann nur zuschauen, abwarten, hoffen und bangen, und wir sind ja immer noch nicht aus der Nummer raus. Und von dem her würde ich sagen, Corona kam ganz sicher nicht gelegen, sondern es wäre deutlich leichter ohne gewesen.
Ja, vor allem auch nochmal der zweite Lockdown, der ja dann deutlich länger war, der natürlich schon an den Nerven gezerrt hat und eventuell auch ans Eigenkapital gegangen ist. Mhm. Und in so einer Phase, wo man doch ein paar Millionen hier wahrscheinlich braucht, um sowas hinzustellen.
Ja, ja, also man muss sagen, es macht was mit einem. Einmal der Lockdown. Gut, ich war persönlich jeden Tag beschäftigt und habe mit meinen 4 Kindern auch die Zeit zu nutzen gewusst. Auch da muss man sagen, war der Lockdown sicher für mich keine psychische Belastung. Aber es macht was mit einem, wenn man tatsächlich hilflos sich auch als Bauernopfer fühlt. Man geht in den Supermarkt, man sieht, was dort los ist. Man sieht das Gefahrenpotenzial, was dort herrscht. Und es ist okay. Und bei uns wirklich durchdachte Hygienekonzepte, wo die Gäste gesagt haben, na, ich fühle mich bei Ihnen sicherer wie bei mir im Mietshaus, weil Gäste, die Maske vergessen, angesprochen werden und bei uns eben nicht. Und die Konzepte haben funktioniert. Wir haben nachweislich keine Infektion im Haus verursacht oder auch bei Mitarbeitern. Es hat sich kein Mitarbeiter hier im Betrieb angesteckt. Wir mussten nichts sozusagen in Quarantäne, also keine Abteilung schließen und nichts. Das hätte funktioniert. Man hat sich da echt als hilfloses Bauernopfer gefühlt. Und das macht natürlich was mit einem. Das stimmt, ja. Und für die Mitarbeiter ist es natürlich, ja, eine psychische Belastung. Wir haben natürlich sehr viel dafür gemacht, dass die Mitarbeiter bei uns bleiben und sich nicht umorientieren. Haben eine Prämie ausgezahlt an alle, die von der Kurzarbeit betroffen waren. Die niedrigen Gehälter und die Azubis aufgestockt auf die 100%, damit die ihr Leben gestalten können. Sehr viel kommuniziert. Hat sich auch für uns ergeben, dass wir einen ganz, ganz niedrigen Turnover hatten. Also uns haben wenige verlassen. Die Neuakquise ist auf der anderen Seite ganz, ganz schwierig gerade, weil einfach die Branche ein Risikofaktor für junge Leute bedeutet, um da reinzugehen. Glücklicherweise haben wir alle Ausbildungsplätze dieses Jahr belegt. Wir haben sogar 2 mehr. 30 ist unser Budget, 32 haben wir eingestellt, weil es letztes Jahr nicht geklappt hat, alle zu belegen. Da sind wir wirklich glücklich drüber. Aber für die Mitarbeiter, wie gesagt, ist es psychisch, aber auch finanziell. Die Kurzarbeit ist ein Einschnitt. Wenn beide, Ehepartner in der Gastronomie arbeiten, sind 2 in der Kurzarbeit. Und das Thema Trinkgeld ist natürlich auch noch etwas, was man nicht ignorieren sollte, weil das doch ein fester Bestandteil für die Mitarbeiter zum Teil ist. Und ja, da haben viele wirklich Einschnitte erlebt. Also es waren auch unschöne Gespräche, die ich führen musste, ja.
Dann kam noch ein einschneidender Punkt für Sie als Gastronom und auch in der gehobenen Gastronomie. Wie gesagt, 3 Sterne, 1 Stern für die Restaurants, die wurden entzogen, aufgrund der Tatsache, dass das Restaurant halt abgebrannt war. Es war ziemlich schnell klar, dass sie natürlich eine Alternative schaffen, aber Michelin war der Meinung, wir entziehen halt die Sterne trotzdem, obwohl man vielleicht mal hätte auch ein bisschen da 2 Augen zudrücken hätte können. Wie haben Sie das erlebt? Oder,
ja, da muss man sagen, mit meinem Vater waren natürlich die Gespräche, waren, bevor das publik gemacht wurde, schon. Und man muss die Richtlinien des Michelin vielleicht da auch nochmal anschauen. Es ist eine Empfehlung für das nächste Jahr und der Zeitpunkt war einfach derjenige, dass im Februar, Anfang Februar da der Redaktionsschluss ist und wir konnten keine Pläne vorweisen. Wir konnten auch noch nicht sagen, ob in diesem temporär die Leistung von Thorsten Michel möglich ist. Und im Nachgang war es sicher so, dass wir die Leistung der Teams wieder hingebracht haben, aber das war uns im Februar auch noch nicht bewusst. Und ich glaube, 3 Sterne zu haben in einem temporär und dann die Leistung nicht zu erfüllen, das hätte uns mehr geschadet, wie diese, das war ja kein Entziehen, sondern wir sind einfach nicht bewertet worden. Wir sind also nicht abgewertet worden, sondern nicht bewertet worden. Und das war, glaube ich, das geringere Risiko für beide Seiten in dem Fall. Und diese jetzt erst recht Stimmung, die dadurch entstanden ist bei den beiden Teams, das war wirklich... Das war beeindruckend zu sehen. Also man hat diesen Teams angemerkt, das ist das Ziel, das nächste Jahr. Und deswegen ab dem ersten Tag haben die Gäste natürlich gesagt, unglaublich, wie sie das in diesem Containerküche und in dieser Halle machen. Und bei den Mitarbeitern, die haben da echt gebrannt für. Und umso besser, dass wir natürlich, oder umso schöner, als die Bestätigung dann auch im nächsten Jahr kam. Hätten wir gewusst, dass das da in diesem temporär so möglich ist und so funktioniert, hätten wir auch vielleicht die Gespräche im Vorfeld anders gemacht. Aber das war in dem Moment eigentlich für beide Seiten das geringere Risiko.
Also Sie waren da schon im Austausch auch mit dem...
Die Entscheidung liegt natürlich nicht bei uns, die wurde uns mitgeteilt. Aber es gab natürlich ein Gespräch und wir haben uns damit arrangiert. Wie gesagt... Hätten wir eine Auszeichnung gehabt, der wir nicht nachkommen hätten können, hätten wir, glaube ich, größeren Schaden verursacht. Und vielleicht als kleine Hintergrundinformation, in der Zeit, wo wir geöffnet waren, ohne Bewertung, ist nicht ein einziger Tisch im Temporär, sowohl in der Köhlerstube als auch in der Schwarzwaldstube, frei geblieben. Es ist ein bisschen für die Statistik, dass wir jetzt also nicht die 30 Jahre in Folge machen können. Wobei gedanklich für uns war die Leistung da und... Das können wir ja vielleicht einfach so weiterführen, die Statistik.
Das
für
ist uns ja auch eigentlich nur so eine Marketinggeschichte, ja, dass man schreiben kann, ununterbrochen werden. Oder so. Aber im Endeffekt hat es keine Aussagekraft, wie gut möglich jemand jetzt im Moment ist, was vor 30 Jahren ist, das eigentlich ist so, nicht mehr egal. Ich sage da nur mal Bocuse, ja, der hat seit 50 Jahren oder hatte 50 Jahre lang 3 Sterne oder für ein Menü, was er vor 50 Jahren entwickelt hat. Also es war ein Museum oder es ist noch immer noch ein Museum, ein kulinarisches Museum. Und so hat der französische Michelin zumindest so entschieden, wir geben dem sozusagen 3 Sterne da, obwohl das Menü ja nicht mehr zeitgemäß ist. Aber egal, ganz anderes Thema. Wie zuversichtlich sind Sie jetzt eben für den Herbst auch? Wie gesagt, die Sterne sind zurück. Die Bauphase ändert sich sozusagen oder kommt so langsam in die Endphase. Wir hoffen alle, dass es keinen Lockdown mehr gibt, dass es andere Lösungen gibt. Denn wie gesagt, der Virus ist ja immer noch da und der wird auch bleiben. Aber wir können ja auch nicht permanent alles, sagen wir mal, einschränken und das Leben sozusagen einstellen, nur weil wir ein Gesundheitsproblem haben, was natürlich dramatisch ist für manche. Aber Existenzen und so sind auch wichtig. Und eine Branche, die 2,5 Millionen Arbeitsplätze hat und sowas, ja, wäre früher undenkbar gewesen, dass man die komplett einstellt. Ja? Und ich sehe ja für die Zukunft im Tourismus immer noch Probleme, denn in Asien, Übersee, ist ja ein Tourismus eigentlich immer noch, oder ein Austausch auch von Gästen, immer noch nicht möglich.
Ja, also ich bin sehr zuversichtlich, was jetzt die nächste Zeit angeht. Für den Bau, wie gesagt, sind wir gut im Plan. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Da ist viel Arbeit, aber eben sozusagen nichts Unlösbares. Auch ich glaube an keinen Lockdown. Die Antworten müssen kreativer werden auf das Virus. Ich denke, die verschärfte 2G-Regel, die ja vermutlich nach Hospitalisierungsrate in diesem Herbst auch noch eintreten wird, wird natürlich schon noch ein bisschen Geschäft kosten, weil manche jungen Leute nicht in der Schule sind und eben auch nicht geimpft sind, die uns dann wegfallen. Nichtsdestotrotz ist ja die Nachfrage am Tourismus in Deutschland ungebremst, sodass ich mir da wirklich keine Sorgen mache. Ich mache mir eher Sorgen um die Langzeitfolgen, die diesen letzten anderthalb Jahre verursacht haben. Weil, gut, die Wirtschaft wurde entschädigt, kurzfristig, manchmal vielleicht ein bisschen gefühlt mit der Gießkanne. Mhm. Größere Unternehmen wie wir mussten schon sehr detailliert Rechenschaft ablegen, was ich sehr gut finde. Also ich fand das Schnelle wichtig, aber das beiseite. Aber wie gesagt, die Wirtschaft ist eben nicht alles. Unsere Branche wird diesen Brandbeschleuniger Corona bei der Fachkräftemangel noch länger zu spüren haben. Das ist etwas, was mir große Sorgen bereitet und wo wir tun, was wir können, aber die wirkliche Lösung noch nicht auf dem Tisch liegt. Genauso bei jungen Schülern und Studenten sind große Schäden entstanden, wo ich noch keinen kreativen Lösungsansatz gehört habe. Also diejenigen, die jetzt anderthalb Jahre in der Lehre verloren haben, sowohl Berufsschule als auch Hands-on-the-Job-Training. Wir haben da natürlich viel gemacht, Online-Trainings und was eben ging, Schulungen der Abteilungsleiter, ist ja auch nicht überall eben so stattgefunden und da fehlt Wissen. Also, und genauso bei den Schülern in der Schule, die jungen Menschen, die so viel verpasst haben. Also da erwarte ich eigentlich schon noch, dass ein bisschen Aufarbeitung kommt, wobei sie überhaupt nicht zu hören ist, meiner Meinung nach. Also ich lese viel zu wenig darüber, was man da machen kann. Ich habe jetzt vor der Zukunft direkt keine Sorgen, aber die Spätfolgen, die werden uns noch lange zu schaffen machen.
Ja, reden wir mal über die Verantwortung, die Sie ja als Unternehmer, Hotelier gegenüber Ihrem Betrieb, natürlich unternehmerisch, wirtschaftlich, aber auch gegenüber den Mitarbeitern haben. Sie haben schon gesagt, Sie sind ein Ausbildungsbetrieb. Aber auch, was immer mehr zum Thema wird, eben Nachhaltigkeit. Auch jetzt hat sich durch Corona auch meiner Meinung nach einiges verstärkt, weil man ja gesehen hat, im Prinzip kann man ja auch nicht immer so weitermachen. Denn ein Gesundheitsproblem hat auch oft was mit den Umwelteinflüssen so zu tun. Was tun Sie da in Ihrem Betrieb?
Also wie gesagt, man darf die Veränderungen, die unser Planet gerade erfährt und die Herausforderungen, die die gesamte Gesellschaft hat, nicht als Bedrohung sehen, sondern das begleitet uns. Das begleitet uns wie ein Virus und damit müssen wir gemeinsam leben. Und ich sehe es eher so, dass das für uns sogar eine Chance ist, der deutsche Tourismus, der erdgebundene Tourismus mit dem Zug und nicht mit dem Flugzeug oder mit dem Auto zur Not, ist für viele Leute jetzt die Alternative, die bessere Alternative. Die Kreuzschifffahrt, die jetzt auch in den Häfen in der Adria ihre Federn lassen muss. Venedig hat den sozusagen mal den Kopf aus dem Sand gezogen, die anderen haben sehr schnell nachgezogen. Ich glaube, dass der nachhaltige Tourismus für uns eine Chance ist und auch eine ganz wichtige Aufgabe für uns ist. Wir wollen niemand erziehen, aber wir wissen ja, was die Nachfrage ist. Nachhaltige Produkte, gerade beim Fisch ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nachhaltig arbeiten, bei Geflügel, bei Fleisch. Dass es einmal ein Produkt ist, was sozusagen das Tierwohl und den Planeten irgendwo schützt. Aber dass wir auch das Angebot so gestalten, dass es nicht immer Fleisch und Fisch und Geflügel sein muss. Wir merken das ja. Herr Michel hat ja als einer der ersten 3 Sterne in Deutschland ein vegetarisches Menü in die Karte geschrieben. Wohlwissend, dass natürlich das andere Umsatzzahlen bedeutet wie ein klassisches Menü. Und wir erfahren da sehr, sehr viel Zuspruch und es wird genossen. Im Gegenteil, der Umsatz hat dort gar keine Federn gelassen, sondern für viele ist dieses Menü das eine Erlebnis, aber vielleicht schiebt man so ein vegetarisches Menü dann tatsächlich nochmal zwischen rein und hat dann auch ein gutes Gefühl dabei. Und ich glaube, mit diesen Themen werden wir umgehen müssen, aber die begleiten uns und wir nutzen die als Chance. Wir haben ein Blockheizkraftwerk vor 11 Jahren eingebaut. Das spart uns jedes Jahr, ich glaube, um die 40.000 Kilogramm, 40 Tonnen CO2 in Kubikmetern, unglaubliche Mengen, und hat sich so schnell amortisiert. Also das wird uns begleiten und da werden wir Schritt für Schritt auch vorne dranbleiben, weil es die Gäste einfach sehen wollen.
Selbst der Michelin hat ja Zeichen der Zeit erkannt und jetzt diesen grünen Stern eingeführt. Ist das für Sie eine entscheidende Bewertung auch vielleicht noch für Ihre Gastronomie?
Ich finde ja, weil es ist natürlich ein Wegweiser und es geht immer nur mit Vorreitern, die vielleicht für den einen oder anderen auch vielleicht extrem in die Richtung gehen. Aber solange die ihr Restaurantfall haben, haben die ihre absolute Daseinsberechtigung. Und wenn man sieht, so geht es doch auch, so kann sich die gesamte Gesellschaft dann auch bewegen. Natürlich geht das nicht von jetzt aus gleich und auch wenn es einen grünen Stern gibt, wird nach wie vor im Discounter die Billigwurst gekauft werden. Aber vielleicht haben wir da eine kleine Vorreiterrolle in der Spitzengastronomie, in der gehobenen Gastronomie oder in der Gastronomie insgesamt, dort in die richtige Richtung umzuschwenken, um dann vielleicht die Gesellschaft auch langsam mitzunehmen. Ja. Aber es geht natürlich nur über Vorreiter, die einmal nach vorne preschen. Und da finde ich das eigentlich eine gute Sache, dass man das auch bewertet und nochmal ein bisschen herausschält und auch herauskristallisiert.
Ja, ich denke, das ist ein guter Abschluss für unser Gespräch. Vielen Dank.
War sehr
erhellend.
Doch, hat mich sehr gefreut.